studiert, Geschichte, Asien, Philologie und Germanistik und ist auch langjähriger Mitarbeiter der Abteilung Geschichte am Südasien-Institut gewesen, unter der Ägide meiner verehrten Vorgänger, Herrn Professor Rothemund. Herr Mann hat eine beachtliche wissenschaftliche Leistung an Publikationen hervorgebracht. Es ist schwierig, in diesen paar Minuten alles aufzuzählen. Insbesondere wollte ich Ihre Aufmerksamkeit auf drei hervorragenden Monographien zur britischen Herrschaft in Indien und auf dem Handout, kommt immer ein bisschen spät, aber das ist ein kleiner Handout mit den Titeln drauf, die drei Monographien, die seit 92 erschienen sind, sind auf dem Handout aufgelistet. Sie sind, so zwei von denen mindestens, sind in dem institutseigenen Reihe Beiträge zur Südasienforschung erschienen. Der erste Titel, Britische Herrschaft auf indischem Boden, 92 erschienen, ist auch ins Englische übersetzt worden unter dem Titel British Rule on Indian Soil und ist in Delhi bei Manohar, ein sehr wichtiger indischer Verlag, 99 erschienen und dann wieder aufgelegt 2002. Also das zeigt nur, wie gut das angekommen ist. Zweiter Titel, Flottenbau und Forstbetrieb in Indien, 1794 bis 1823, ist eine von den wichtigsten Büchern zur ökologischen Geschichte Indiens während der Kolonialzeit. Und dann das dritte Buch, Bengal im Umbruch, 1754 bis 1793, ist ein Buch, worauf ich mich in vorhergehenden Vorlesungen vor zwei Semestern sehr viel bezogen habe. Ist ein ausgezeichnetes Werk, so alle sind sehr gut und demnächst wird auch sein viertes großes Werk erscheinen zur modernen Geschichte Indiens. Ich glaube, das erscheint in Paderborn. Hm? So, ja, 2005. Ja, so. Ja. Gut. Er hat auch eine Fülle von Aufsätzen zum umfassenden Thema der britischen Kolonialgeschichte und auch zu postkolonialen Entwicklungen veröffentlicht. Ich kann darauf jetzt nicht im Einzelnen eingehen, aber was auch interessant für Sie ist, für uns alle, ist die Tatsache, dass er Verfasser von mehreren Studienberichten ist für die Fernuniversität Hagen. Das sind eigentlich ausgearbeitete Vorlesungsskripten, die dann veröffentlicht wurden. Wir haben eine von diesen oder ein Paket von den Briefen, die Sie herausgegeben haben, im Handapparat. Ja, das hatte ich. Ich hatte mindestens darauf Wert gelegt, dass das bei uns auch aufgestellt wird. Das ist sehr, sehr nützlich für Studenten, die mit der südasiatischen Geschichte zum ersten Mal dann in Berührung kommen. Herr Mann hat auch Lernmaterialien für Schulen über indischen Themen veröffentlicht. Und er ist auch Herausgeber oder beziehungsweise Mitherausgeber von wichtigen Publikationen. Darunter zu erwähnen wäre ein Titel Menschenhandel und erzwungene Arbeit in der Neuzeit und dann auch ein Buch im Englischen Urbanization and Governance in India. Das ist jetzt im Druck. Ja, Sie sehen, er ist ein ausgewiesener Spezialist des britischen Raj und der postkolonialen Geschichte Indiens. In seinem heutigen Vortrag geht es um die politischen Rituale der Kolonialherrschaft. Und darüber wird auch demnächst ein Aufsatz von ihm erscheinen mit dem prägnanten Titel Pomp and Circumstance in Delhi 1877 bis 1937, die hohle Krone des British Raj. So, ich glaube, wir werden einiges von diesem Aufsatz auch heute mitbekommen. In meiner eigenen Vorlesung ist sehr viel die Rede gewesen von Ideologien, die die Ausübung der kolonialen Macht unterstützt haben. Heute werden wir dies exemplifiziert bekommen im Vortrag von Herrn Mann. Und nicht nur passt inhaltlich sein Vortrag zum Thema der Vorlesung, sondern auch die behandelte Epoche 1876 bis 1912 ist ideal ausgewählt. Der Vortrag bietet einen Rückblick, so ist es, das ist eine willkommene Rekapitulation nach der Weihnachtspause, und eine wichtige Vorschau auf die weiteren Entwicklungen nach der Swadeshi-Bewegung, die wir vor Weihnachten behandelt haben. Herr Mann, ich freue mich sehr, dass Sie heute als Gast bei uns sind und bin sehr gespannt auf Ihren Vortrag mit dem Titel Ritualisierte Staatlichkeit, die Delhi Darbars 1876 bis 1912. Sie haben das Wort und Sie werden auch gleichzeitig aufgenommen. Mit Ihrem Erlaubnis.
Ja, natürlich. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf mich zunächst mal bei Frau Rampal-Frick bedanken für die Einladung, hier im Rahmen ihrer Vorlesung diesen Vortrag oder diese Vorlesung zu halten. Sie hat eben schon den Titel genannt, Ritualisierte Staatlichkeit, die Delhi Darbars von 1876 bis 1912. Genau spreche ich über drei dieser Darbars, nämlich der von 1876-77, 1902-3 und 1911-12. Diese Darbars haben also immer über die Jahreswende stattgefunden. Wer die thematischen Verhältnisse in Indien kennt, weiß, warum das so ist. Was ist ein Darbar? Lassen Sie mich das ganz kurz erläutern. Das Wort kommt aus dem Persischen und bedeutet zunächst einmal so viel wie Hoftag. Es wird aber auch synonym verwendet oder als pars pro toto für den gesamten Hof oder auch für eine Zeremonie, die an einem Hof innerhalb einer Veranstaltung, innerhalb einer größeren rituellen Veranstaltung stattfinden kann. In Indien ist das auch so benutzt worden. Man spricht von den Darbars der Mogulen als besondere Veranstaltung. Die Briten haben aber den Begriff auch benutzt, um eben Höfe zu bezeichnen, den Darbar von Hyderabad oder den Darbar von Mysore. Oder sie haben ihn für sich benutzt und haben ihre Darbars in Delhi so bezeichnet. Ritualisierte Staatlichkeit. Lassen Sie mich hier ganz kurz ein wenig theoretisch ausholen. Wir haben es im 19. Jahrhundert mit einem Staatsbildungsprozess in Indien zu tun, mit einem kolonialen Staatsbildungsprozess in Indien zu tun, der von den Briten seit mehr als 100 Jahren betrieben worden ist und der nun eine neue Form erreicht hat. Indien ist seit 1858 Kronkolonie und damit hat sich eine neue verfassungspolitische Situation für Indien, für ganz Indien ergeben. Als Rückblick oder als Grundlage für diejenigen, für die das vielleicht noch nicht selbstverständlich ist, die East India Company als Monopolgesellschaft, als Chartergesellschaft vom englischen König mit einem Privileg ausgestattet, wurde 1765 von Mogulen mit der sogenannten Diwani von Bengalen ausgestattet, also ebenfalls von einem indischen Herrscher privilegiert. Die Diwani, das heißt, sie hatte das Recht, die East India Company hatte das Recht zum Steuereinzug und zur zivilen Gerichtsbarkeit. Damit war die East India Company aber auch zum Diener zweier Herren geworden, sprich sie hatte den Mogulen sowohl als auch den englischen König als Souverän. Mit dieser doppelten Dienerschaft spielte sie auch gerne den einen gegen den anderen aus, vor allen Dingen gegen den englischen König. Dieser Zustand, dieser verfassungsrechtliche Zustand, wenn man es so bezeichnen darf, dauerte wie gesagt bis 1858 an, wurde beendet durch den sogenannten Großen Aufstand oder The Great Rebellion, wie er in der Literatur mittlerweile genannt wird. Häufig finden Sie in der älteren Literatur noch The Mutiny. Dieser Zustand wurde mit diesem Aufstand beendet. die East India Company verlor per Parlamentsbeschluss ihre Herrschaft über die territorialen Besitzungen in Indien und diese wurden der Krone unterstellt, unmittelbar. Queen Victoria nun hat 1858 am 1. November eine Proklamation verlauten lassen, in der sie zur Besänftigung der erhitzten Gemüter, der politisch erhitzten Gemüter, der militärisch erhitzten Gemüter noch in Indien versuchte, die politische Situation zu stabilisieren. Sie sprach davon, dass künftig alle Inder British Subjects seien. Darüber hinaus versprach sie bei den Reformen, die in Indien weiter betrieben werden würden, nun stärker bei Religion und Rechtsprechung auf die Traditionen zurückgreifen zu wollen und sie berücksichtigen zu wollen. Und ganz entscheidend für die indischen sogenannten Fürstenstaaten, Princely States meist genannt, war das Versprechen der territorialen und dynastischen Bestandsgarantien. Das heißt, es sollten keine weiteren Gebiete annektiert werden oder eben auch Dynastien abgesetzt werden. Wie konnte es überhaupt zu dieser Doppelung kommen, dass man einerseits von den direkten Besitzungen in Indien sprach, also den Besitzungen der East India Company und den sogenannten Indian States oder Princely States, was eben auch verfassungspolitisch eine neue Situation nach 1858 hervorrief. Die Briten sprachen ab etwa 1800, ganz konkret ab 1820, in den 1820er Jahren von der sogenannten Paramountcy. The British must become the paramount power in India. Wohlweislich haben sie das nie so genau definiert, noch im 20. Jahrhundert wurde Paramountcy im Rahmen der gesamten verfassungsrechtlichen Reformen mit so nebulösen Worten umschrieben. Moment. Ah, hier. The paramountcy is a system of treaties, history, tradition and political facts. Was natürlich so gut wie nichts aussagt, weil es eine sehr schwammige Definition ist. Oder noch besser und als Definition natürlich völlig ungeeignet, paramountcy must remain paramount. was nun besagt dieses System der paramountcy? Das ist ein System, das sehr flexibel gehandhabt werden konnte und die Briten es aus diesem Grund auch bewusst nicht definiert haben. Dieses System ist Ende des 18. Jahrhunderts und in dem Verlauf der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts quasi im Vollzug der Herrschaftsausbreitung entwickelt worden. Man spricht vom sogenannten Vertragssystem oder Subsidiärsystem. Das heißt, die Briten haben mit befreundeten Mächten Verträge geschlossen, die diese befreundeten Mächte zu Subsidiärzahlungen verpflichtete, das heißt, es sind zum Teil Beistandspakte auf Gegenseitigkeit geschlossen worden. Der britische Vertragspartner oder Vertragspartner der englischen Ostindiengesellschaft verpflichtete sich aber aus den Steuereinnahmen seines Landes, diesen Beistandspakt zu finanzieren. Meist waren damit schon die Stationierung von Truppenkontingenten verbunden, die ebenfalls aus diesen Steuereinnahmen finanziert werden mussten. Und zugleich auch wurde das sogenannte Residency-System eingeführt. Das heißt, es sind sogenannte Residents an diese Fürstenhöfe, an die Darbars, entsandt worden. Residents könnte man vielleicht mit sowas wie ständigem Vertreter übersetzen, der zur Interessenwahrung der Briten oder der Interessenwahrung der Briten dorthin geschickt wurde. Diese Interessenwahrung konnte so weit gehen, dass also aktiv in die Thronfolge zum Beispiel eingegriffen wurde oder auch in die Administration eines entsprechenden Fürstenstaates. Auch hier waren die Kompetenzen zum Beispiel sehr weit gestreut, die Kompetenzen dieses Resident, sodass also nicht jeder Resident die gleichen Machtbefugnisse hatte. Dazu gehörte auch noch, dass die außenpolitischen Kompetenzen dieser Fürstenstaaten beschränkt wurden bzw. aufgehoben wurden. Die Briten also ganz systematisch die außenpolitische Isolation der Fürstenstaaten betrieben haben. Und über dieses ganze System hinweg oder mit diesem System sozusagen Allianzpartner geschaffen haben, die einseitig für die Finanzierung dieser ganzen Herrschaftsbeziehungen zuständig waren und die Briten mehr oder weniger die Konditionen diktieren konnten. Inwiefern sie sich in die innenpolitischen Angelegenheiten eingemischt haben, das müsste man von Fall zu Fall immer wieder untersuchen. Es geht bis hin zur direkten Übernahme der Administration und deren Zurückgabe, zum Teil aber auch völlige innere Autonomie gewährt haben. In jedem Fall aber, das muss so festgehalten werden, kam es zur Einschränkung der Souveränität. Und wie gesagt, in diesem Verhältnis oder in diesen Vertragsverhältnissen und ihrer flexiblen Gestaltung lag im Prinzip auch die Effizienz der britischen Herrschaft in Indien. Das, was ich eben als Paramountcy beschrieben habe, wird eben mit einem und als zeitgenössischer Begriff auch verwendet worden ist, wird in der Forschung allgemein mit dem Begriff Indirect Rule oder indirekte Herrschaft belegt, während das, was man eben als British Indian bezeichnet oder das, was Sie auch in den Atlanten immer als British Indian sehen, als sogenannte direkte Herrschaft bezeichnet wird oder Direct Rule. Nach 1858, wie gesagt, ändert sich verfassungsrechtlich insofern etwas, dass die britische Königin nun sich in einem unmittelbaren Herrschaftsverhältnis auch zu diesen, nicht nur den British Subjects in British Indien sieht, sondern eben auch in einem konstruierten feudalen Herrschaftsverhältnis zu den indischen Fürsten. Verfassungsrechtlich hat sich insofern nur etwas geändert, dass man ein Indienministerium in London eingerichtet hat, separat vom zum Kolonialministerium, auch einen separaten Indienminister eingerichtet hat, der über die Regierung weisungsbefugt war an den Generalgouverneur, dessen Amt auch beibehalten wurde von der East India Company, und auch personell war es Lord Canning, der 1856 sein Amt als Governor General angetreten hatte, noch der East India Company, aber dann 1859 eben zum Viceroy wurde. Dieser Titel, Viceroy, Vizekönig, war nicht der offizielle Titel, sollte aber die persönliche Verbundenheit zwischen der englischen Monarchie oder der englischen Monarchie generell und der Kronkolonie Indien zum Ausdruck bringen, dass also der Vizekönig auch der persönliche Vertreter der englischen Monarchie in Indien ist. Als solcher hatte er nun eben nicht nur das Verhältnis zu den direkt verwalteten Besitzungen und den Provinzen Britisch-Indiens zu regeln, sondern eben auch das zu den Fürsten. Diese waren natürlich besonders geschädigt gewesen im Vorfeld der sogenannten Mutiny oder des großen Aufstandes, weil noch viele Territorien, vor allen Dingen unter Lord Dalhousie, annektiert worden waren oder auch Dynastien abgesetzt worden waren. Hier galt es, Schadensbegrenzung vorzunehmen, insofern, dass also Vizekönig Lord Canning in den Jahren 1860 und 61 noch zahlreiche Darbars im kleineren Rahmen abhielt. Auch schon die Proklamation, die in Allahabad verkündet wurde 1858, auch die fand im Rahmen eines kleinen Darbars statt. Hauptsächlich aber bemühte er sich nun, durch das Land zu reisen und in Britisch-Indien sowohl als auch in den indischen Fürstenstaaten einen Hoftag abzuhalten und auf diesen Hoftagen den indischen Fürsten materielle, finanzielle Geschenke zu machen, ihnen Bestandsgarantien erneut auszusprechen. Und dazu hat man auch 1861 noch den sogenannten Order of the Star of India geschaffen, also einen Orden, der verliehen worden ist, um sozusagen auch oder verliehen worden ist an die indischen Fürsten, und zwar an diejenigen, die sich loyal gegenüber den Briten während des Aufstandes gezeigt haben und worauf man nun die Herrschaft aufbauen wollte. Generell, und das muss man sagen, hat nach dem Aufstand von 1857, 1858 haben sich die Briten auf die konservativen Kräfte in Indien gestützt, weil sie meinten, dass das zu ihrer Herrschaftssicherung diejenigen Kreise sind, die dazu am besten geeignet sind. Das war in den Britisch-Indien die sogenannten Zamindars oder Taluktars, die Großgrundbesitzer, die sie dazu herangezogen haben, indem sie deren Position rechtlich wie fiskalisch stabilisiert haben. Gegenüber den indischen Fürstenstaaten haben sie es eben getan, indem diese Bestandsgarantie ausgegeben worden ist. Und man versucht hat, mit Hilfe dieser kleinen Darwars nun auch die indischen Fürsten stärker an den Vizekönig zu binden. Nun hat man aber überlegt, zum Teil vor dem Hintergrund der Reichsgründung in Deutschland, Ausrufung des Kaiserreiches 1871, zum Teil aber auch wegen der gewachsenen Bedeutung des British Empire, ob man nicht einen entsprechenden Titel auch für die britische Monarchie einführen sollte. Diese Diskussion ging 1874 los und endeten 1876 nach diversen Parlamentsdebatten in einem Parlamentsakt. Per Gesetz wurde die englische Monarchin zur Empress of India ausgerufen. Fortan nannte sie sich Queen Empress oder die Könige eben King Empress, was auch eindeutig die Nachordnung des British Raj anzeigt. Eben sie ist der englischen Krone untergeordnet oder nachgeordnet. Sowohl in England als auch in Indien ist dieser Akt eigentlich auf geringe Aufmerksamkeit gestoßen. Während der Parlamentsdebatten gab es große Kritik, dass man überhaupt an eine solche Erweiterung des Titels denken konnte. Man war der Meinung, die englische Monarchie brauche keine Titelerweiterung, und auch in Indien empfand man, dass man nicht sich jetzt unbedingt in die Nachfolge der Mogulen setzen sollte. Das war ja übrigens auch mit der Niederschlagung des Aufstandes 1858 auch da der verfassungspolitische Wandel nochmal deutlich eingetreten. Bis dahin eben, das hatte ich gesagt, gab es diese Doppeldienerschaft. Nun aber hat man 1858 den Mogul, den letzten, abgesetzt, hat ihm den Hochverratsprozess gemacht und nach Rangoon exiliert. Womit also die Frage der Souveränität in Indien geklärt war, von nun an war mit der Proklamation auch der Königin und der Erklärung, dass es eine Kronkolonie ist, die Souveränitätsfrage in Indien eindeutig geklärt. Sie lag in der britischen Monarchie. Nun aber überlegte man sich auch noch nach der Ausrufung oder Erklärung zum Kaiser, ein etwas in Indien nichtssagender Titel, Kaiser e Hind. Keiner hat je den englischen König oder die englische Monarchin so angeredet. Auch das zeigt schon, wie hohl, in Anführungsstrichen, wie hohl diese Krone gewesen ist, weil sie so, wie sie betitelt wurde, nie tatsächlich auch bezeichnet worden ist oder angesprochen worden ist. Man hat sich nun auch im Jahre 1876 dann Gedanken darüber gemacht, ob man nicht mit einer entsprechenden Veranstaltung in Indien der Ausrufung oder der Ausrufung des Kaisertums Rechnung tragen sollte. Man war sich recht schnell einig, dass dies zu geschehen hat, und zwar vor dem Hintergrund, dass die Herrschaft oder die Legitimität der britischen Herrschaft in Indien auf sehr dünnen Füßen stand. Zwar hat man sich einerseits in die Sukzession der Mogulen gesetzt, mit deren Absetzung und Verbannung, sodass von daher kein Widerstand mehr zu erwarten war. Auch hatte man natürlich mit der erfolgreichen militärischen Niederschlagung des Aufstandes bewiesen, dass man eben über die stärkere militärische Potenziale verfügte, was an sich Herrschaftslegitimität genug sein sollte. Nur darauf lässt sich keine Herrschaft dauerhaft aufbauen, und das wussten auch die Briten, allzumal eben in einem kolonialen Kontext, wo eine verschwindende Minderheit über eine große Mehrheit einer fremden Bevölkerung, zumindest für die Kolonialmacht, fremden Bevölkerung herrscht oder umgekehrt. Wie will man die Legitimität der fremden Herrschaft, betrachtet man von der indischen Seite her, belegen, oder wie soll sie erzeugt werden? Und da hatte man sich eben überlegt, dass einer der sinnvollsten Akte vielleicht eine großartige Veranstaltung im Sinne eines Darbars ist, auf dem eben vorgeführt werden soll, wie sich die Briten ihre Herrschaft in Indien vorstellen. Bei der Planung und der Organisation der Darbar haben alle Generalgouverneure, das ist Lord Lytton, 1876 bis 82, Lord Curzon 98-05 und Lord Harding 1910 bis 16. Sie alle haben stets den sogenannten Native Mind im Blickfeld gehabt, der sich in der Stereotype vom einfachen Inder, der sich eher durch pompöse und farbenprächtige Darbietungen beeindrucken und weniger durch festgeschriebene politische Prinzipien leiten lässt. Das war sozusagen die Grundhaltung, die die Briten eingenommen haben. Und Lord Lytton, der Ausrichter des ersten Darbar, fasste das mit bestechender Klarheit zusammen. Ich zitiere: "The decorative details of an Indian pageant are like those parts of an animal which are no use at all for butcher's meat and are even unfit for scientific dissection, but from which augurs draw the omens that move armies and influence princes." Ich muss das nicht übersetzen. Anders ausgedrückt, einfacher und billiger war die Legitimität der Kolonialherrschaft kaum zu erzeugen. Bereits 1869 und dann wiederum 1875, 76 waren Mitglieder der königlichen Familie in Indien gewesen. Auch das ein Novum, auch das sollte bezeugen, wie stark nun die Anbindung der indischen Kolonie an die britische Krone erfolgen sollte. Und als der Prince of Wales 1875, 76 in Indien war, hat Lord Mayo aus diesem Anlass einen Darbar, einen kleinen Darbar veranstaltet, um dem Prince of Wales, also dem Thronfolger, auch diesen Orden Star of India zu überreichen. Dabei kam es zu einer Prozession von europäisch gekleideten mittelalterlichen Rittern samt Bannern, heraldischem Wappenschmuck und entsprechend Fußvolk. Sowohl die britischen als auch die indischen Zeitgenossen haben die Darbietung als Farce empfunden, aber die pompöse Darstellung oder die Inszenierung hat doch Maßstäbe gesetzt, denn derjenige, der für diese ganzen Kostüme und für die ganze Inszenierung zuständig war, ist auch für die Ausrichtung des Delhi Darbar 1876, 77 zuständig gewesen. In den Vorbereitungen verwendete er größte Energie darauf, die Waffen entsprechend zu gestalten, Banner anzulegen, und mühsam erfand er Familientraditionen, fügte lokale Redensarten und Kriegsrufe als Sinnspruch oder Motto in Wappen ein, er suchte nach indischen Symbolen von heraldischer Aussagekraft, schloss aber die beliebte Sonne wegen zu häufiger Nachfrage grundsätzlich aus. Und auch bei der Farbgebung wäre er beinahe gescheitert, denn zu viele Farben waren nach indischen Vorstellungen mit schlechtem Omen belegt. Und genau, Sie haben hier also ein Beispiel von dieser heraldischen Gestaltung. Sie sehen, dass das Ganze doch recht europäisch-mittelalterlich aussieht, beziehungsweise das, was man im 19. Jahrhundert eben unter Mittelalter verstanden hat. Und auch in Europa eben, dass eine Konstruktion des Mittelalters ist. Genau das hat man in Indien nun gemacht. Man hat im Prinzip europäische Vorstellungen vom Mittelalter nach Indien übertragen. Das, was aber damit ganz deutlich zum Ausdruck kommt, ist, dass man sich dieses Herrschaftsverhältnis, wie es zwischen der britischen Krone und den indischen Fürsten, beziehungsweise in Indien auch generell gedacht war, aber vor allen Dingen zu den Fürsten, als ein feudales Herrschaftsverhältnis gestaltet werden sollte. Kaum verwunderlich, dass die Imperial Assemblage in Delhi von 1877 der grandiosen Inszenierung einer europäisch-mittelalterlichen Huldigungszeremonie in Anlehnung an einen Heerschild glich. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Erfindung der Mittelaltertradition im Europa der Romantik auf diese Art und Weise nach Indien transferiert wurde. Lassen Sie mich nun ganz, das kann man wieder ausschalten. Lass mich nur ganz kurz zum Dabar selber kommen. Es wurde dazu, da brauche ich jetzt die Abbildung 2 bitte, es wurde dazu das Gelände nördlich von Delhi ausgesucht. Delhi natürlich einerseits als Residenz der Mogulen, da knüpfte man an die Mogul-Tradition, überhaupt an die Tradition Delhis als Residenzstadt von Herrschern in Nordindien oder auch ganz Indien an. Zum Zweiten knüpfte man aber auch an die eigene Tradition an die militärische Tradition, denn 1857 war Delhi eine der ersten Städte, die diesem Aufstand zum Opfer fiel, und nach mühevollen Belagerungsaktionen konnte die Stadt erst ein halbes Jahr später wieder zurückerobert werden. Und Sie sehen hier auf dieser Karte, hier unten, sofern Sie schon in Delhi waren, das ist das, was man heutzutage als Old Delhi bezeichnet. Hier ehemalige Gartenanlagen, hier befindet sich Old Delhi Railway Station, hier ist das Rote Fort, hier Chandni Chowk, die berühmte breite Boulevardstraße. Und die Briten, das ist der bekannte Delhi Ridge, auf dem die Belagerung dann auch stattfand. Und hinter dem Delhi Ridge hatten die Briten, die seit 1803 in der Stadt anwesend waren, hatten die Briten dort ihr sogenanntes Cantonment eingerichtet, also ihre militärische Niederlassung. Und dieses Gelände hier oben wurde nun ausgewählt für die Krönungszeremonie oder beziehungsweise für die Proklamation von 1876-77. Alle 84.000 Personen sollten untergebracht werden, inklusive Dienstpersonal, wobei allerdings nur 1.169 Europäer zu der sogenannten Imperial Assemblage, wie das im offiziellen Sprachjargon bezeichnet wurde, erwartet worden sind. Während die europäischen Gäste in vorher symmetrisch angelegten, penibel gepflegten Zeltstätten einquartiert wurden, überließen die Veranstalter es den geladenen indischen Potentaten und anderen Gästen, sich auf den ihnen zugewiesenen Arealen selbst einzurichten. Das führte dazu, dass nach europäischer Betrachtung diese selbst eingerichteten indischen Zeltlager als ein völliges Chaos erschienen und auch weil Kochstellen, Zelte, Dienerschaften und Tiere heillos offensichtlich durcheinander standen oder zumindest für den Europäer keinen Ordnungssinn ergaben. Aber auch indische Beobachter scheinen sich von dem Durcheinander einerseits und der gepflegten Ordnung andererseits haben beeindrucken lassen, denn sie hielten fest, dass also es nicht weiter verwundern würde, warum die Briten in Indien herrschen, wenn sie so gut organisieren könnten. Die eigentliche Festveranstaltung begann mit der Ankunft des Vizekönigs am 23. Dezember 1876 im Bahnhof und in einer Prozession, dem sogenannten State Entry, der gesäumt war von Kavallerie und Infanterie sowie den Zuschauern, hielt er auf dem Rücken eines Elefanten Einzug in die alte Mogul-Residenz, zog vorbei am Bahnhof eben hier entlang an Lal Qila, dem Roten Fort, hier rüber nach Jama Masjid, der großen Freitagsmoschee, zurück über den nun das freie Feld, hinunter Chandni Chowk und hier hinten aus der Stadt heraus. Den Elefant hat er da verlassen, er ist nicht, und von da aus ist er dann per Pferd bzw. per Kutsche zu dem Gelände gebracht worden. Auf dem Gelände, das hier nördlich ausgewiesen ist, ich habe bislang keinen Plan finden können, im Gegensatz zu 1902, 3 und 11, 12, über das Gelände, also über die Anlage des Geländes, dazu kommen wir aber dann später eben noch bei den anderen Veranstaltungen. Es wurde eine große Tribüne aufgebaut, die fast 250 Meter spannte. In zeitlich festgelegter Reihenfolge betraten die indischen Herrscher und die britischen Repräsentanten die Tribünenanlage. Und diese Tribünenanlage war in geografische Sektionen von Nordindien nach Südindien eingeteilt. Und eine strenge Segregation, also Abtrennung, Aufteilung von Indern und Briten, wie man hätte erwarten können, denn zur gleichen Zeit ist diese Segregation in der Anlage von Städten zu beobachten gewesen. Diese Segregation hat nicht stattgefunden beim Punjab, bei dem Darbar, denn der Lieutenant Governor zum Beispiel des Punjab, saß zusammen mit den Fürsten des Punjab. Das gleiche verhielt sich mit dem Political Agent der Rajputana Agency, das ist der, das gleiche wie ein Resident, und die ganzen Fürsten der Rajputana Agency saßen eben auch mit diesem Political Agent zusammen. Jetzt hätte ich gerne die dritte Abbildung. Das ist die Anlage, wie Sie sie sich im Groben vorstellen müssen. Das ist also die Tribüne. Hier in der Mitte oder hier im unteren Teil ist die vizekönigliche Loge oder der Pavillon. Und hier hinten nochmal zusätzlich Tribünenränge. Hier nahmen die ganzen Fürsten und Repräsentanten Platz. Hier, das hier war für das ordinäre Fußvolk, eben die Zuschauer, geplant. Das hier ist eine Darstellung dieses Pavillons. Generell wird hier immer vom Amphitheater oder Amphitheater gesprochen. Keiner weiß eigentlich warum. Das Wort ist irgendwann mal aufgetaucht in der Literatur, beziehungsweise in der zeitgenössischen Literatur ist es als Amphitheater bezeichnet worden, hat aber nie die Funktion natürlich eines Amphitheaters gehabt. Da ist kein Wasser eingelassen worden für Seeschlachten, sondern man hat diesen Terminus verwendet und von da an blieb er eigentlich immer für die Tribünenanlage stehen, auch für 1902 oder beziehungsweise 1911. In seiner Ansprache wies Governor General Lytton deutlich auf den Sinn des Darbars hin, indem er die Grundlage der britischen Herrschaftslegitimität mit den Worten erläuterte: "The present conditions and permanent interests of this empire demand the supreme supervision and direction of their administration by English officers, trained in the principle of that polity whose assertion is necessary to preserve the continuity of imperial rule. It is to the wise initiative of these statements that India chiefly owes that steady progress in civilization which is a condition of her political importance and the secret of her growing strength, and it is they who must long continue to form the most important practical channel through which the arts, the sciences, and the culture of the West, which have given to Europe its present preeminence in peace and war, may freely flow towards the East for the common benefit of all its children." Das ist quasi ein Manifest der Herrschaft in Indien, auch der Herrschaftslegitimation, wie die Briten sie selber gesehen haben. Sie sind dort, um Indien zu zivilisieren, sie sind dort, um aus der überlegenen, weil sie eine eigene überlegene Zivilisation haben. Und diese zivilisatorischen Errungenschaften sollen nun von Osten nach Westen fließen und im bekannten Bild, dass Inder eben wie Kinder sind, wie alle Orientalen eben Kinder sind, müssen diese Kinder erzogen werden. Und zwar von denjenigen, die am besten dazu geeignet sind. Und das sind eben die Briten, entsprechend auch ausgebildet. In diesen wenigen Zeilen kommt eigentlich das zum Ausdruck, was die Briten tatsächlich als Grundlage ihrer Herrschaftslegitimation, ihrer eigenen, selbstdefinierten Herrschaftslegitimation in Indien betrachten. Eigentlich war mit diesem Darbar, waren die Maßstäbe gesetzt. Das Ganze, wie gesagt, eine Mittelalterinszenierung. Und als Queen Victoria 1901 starb, das gehört noch mit dazu, die Abbildung habe ich fast vergessen. Sie sehen hier nochmal ganz kurz, also diesen Pavillon, den Sie eben in der Skizze gesehen haben. Das ist eine schlechte Reproduktion, bitte zu entschuldigen. Also hier sehen Sie nochmal den Pavillon, eben als Mittelalterkonstruktion, ja, als mittelalterliches Zelt. Sie sehen hier diverse Fahnen, Flaggen, die alle hier oben untergebracht waren. Es ist ein wahlloses Durcheinander von englischen Rosen, Kleeblättern, Lilien, also die ganzen Blumen, die den entsprechenden Bestandteilen der britischen Krone zugeordnet sind. Auch Tulpen, also diverse europäische Pflanzen, als Ornamente benutzt worden, sowie die Lilie. Die Lotusblume. Die Lotusblume auch noch. Also das indische Element ist auch noch berücksichtigt worden. Und das hat man also in wahlloser Reihenfolge auf diesen kleinen Postamenten hier oben angebracht. Man hat, wie Sie es hier sehen, also zahlreiche Banner und Flaggen aufgehängt. Sie haben diese Standarten gesehen, die man entworfen hatte als Repräsentation für die Fürsten. Und hier vorne, wie Sie sehen, ein recht farbenfrohes, die Farben können Sie nicht sehen, aber ich kenne die Aufnahme. Es ist eine sehr farbenfrohe Veranstaltung, es ist ein Gemälde, aber man kann darauf sehen, dass es wirklich eine sehr bunte Veranstaltung gewesen ist, die aber wie gesagt eher eine mittelalterlich-europäische Veranstaltung war, als dass es eine indische gewesen ist. Das änderte sich aber mit 1901/2, denn von Curzon stammt der Satz, eine solche Veranstaltung, wie Sie sie eben haben noch sehen können, hätte auch in Hyde Park stattfinden können. Das aber wollte er nun nicht. Er wollte, dass es eine indische Veranstaltung ist. Und er hat schon 1901 beim Tod von Victoria zu erkennen gegeben, dass er beabsichtige, einen Darbar auszurichten, auf dem dann eben Edward VII. Als indischer König proklamiert wird, ohne dass der König natürlich anwesend ist. Wobei, wenn man Curzon und seinen Herrschaftsstil in Indien kennt und um die Person Curzons auch ein wenig weiß, jeder im Vorfeld schon wusste, dass das eine Veranstaltung für Curzon sein wird und nicht für Edward VII. Curzon erfand das Indien der Mogulen neu, das jetzt im indosarazenischen Stil präsentiert wurde. So wie die Gotik in England zum Beispiel und die Renaissance in Deutschland als Nationalstil in dieser Zeit auch oder in den Jahrzehnten zuvor kreiert wurde und man damit sozusagen auch eine nationale Identität schaffen wollte, so setzte Curzon den indosarazenischen Stil ganz bewusst ein, um das Mogul-Indien wieder auferstehen zu lassen und eben auch Indien einen nationalen Stil zu geben. Im Prinzip aber lief die Veranstaltung dann so ab wie in den 1876-77. Auch Curzon kam mit dem Vertreter der englischen Krone, Lord Connaught, nach Delhi und mit über 100 Elefanten, auf denen alle anwesenden indischen Herrscher saßen, mit ihrer traditionellen Kleidung, das hatte sich Curzon ausgedungen, mussten sie nun auf den Elefanten diesen State Entry machen. Dieselbe Route wurde auch wieder gewählt. Und auch das Amphitheater stand an derselben Stelle wie bei der Imperial Assemblage, hatte nun aber die Form eines Hufeisens angenommen, um die Akustik und die Visualität zu verbessern. Und die Tribünenanlage präsentierte sich recht schlicht, war von kleinen Chhatris, das sind kleine Pavillons im Stile der Mogul-Architektur, in gleichmäßigem Abstand bekrönt. Der Pavillon des Vizekönigs und seiner Frau, in dem auch das Ehepaar Connaught Platz nahm, war unmittelbar an das Zentrum der Tribüne angegliedert und ebenfalls im indosarazenischen Stil errichtet, was man deutlich an einer großen Kuppel erkennen konnte. Dazu komme ich dann gleich nochmal bei 1911/12 der Veranstaltung, weil ich zu der von 1903 keine Abbildung gefunden habe. Auch die Ausmaße waren in etwa gleich, doch konnten die indischen Herrscher und die britischen Repräsentanten jetzt in ein eindeutiges Beziehungsgeflecht gesetzt werden, das durch Nähe und Ferne zum vizeköniglichen Pavillon bestimmt war. Auch hat man jetzt nicht mehr geografisch geordnet, sondern jetzt hat man nach der hierarchischen Rangordnung der Fürsten und der britischen Repräsentanten geordnet. Der Vizekönig war so zum indischen Herrscher geworden. Dies kommt auch in der einzelnen Präsentation quasi als Homagium, um im diffusen Mittelalterbild zu bleiben, aller anwesenden indischen Herrscher vor dem Duke of Connaught und Lord Curzon zum Ausdruck. 1877 war die Rolle der Inder nur bloße Zuschauer gewesen, auch die der Fürsten. Oder sie waren allenfalls Statisten. Jetzt allerdings hatten sie eben durch diese Präsentation in Personam eine eindeutige Funktion zugewiesen bekommen. Das heißt, in der hierarchischen Reihenfolge mussten sie auftreten, mussten vor dem König treten, vor dem Vizekönig treten und dem königlichen Vertreter. Dadurch wurde dieses Homagium, diese Mittelaltererfindung in der Neuzeit, wurde dieses Homagium durchgeführt. Eine Anekdote hingegen zeigt wiederum, wie hohl die ganze Veranstaltung, wie hohl die britische Krone insgesamt gewesen ist in Indien. Denn offensichtlich war sich das englische Publikum diesem kolonialstaatlichen Ritus nicht, oder der Bedeutung hat dieses kolonialstaatlichen Ritus nicht ganz gegenwärtig. Denn während der Zeremonie im Amphitheater gab es beim Auftritt der indischen Herrschaft Szenenapplaus, dessen Intensität die Popularität des jeweils Auftretenden zum Ausdruck brachte. Szenenapplaus, aber das versteht sich dann wohl von selbst in einem solchen Zusammenhang, als spontane Bekundung von Begeisterung oder gar Sympathie, wie er dann auch eher in der Oper oder in einer Zirkusveranstaltung üblich ist, war freilich völlig unangebracht bei einem Staatszeremoniell, dessen protokollarische Rangordnung damit gröblichst missachtet wurde. Ungewollt, aber sinnfällig genug, karikierten die Europäer das Verfassungsritual und degradierten es zu einem unterhaltsamen Ereignis, dem allenfalls eine gesellschaftliche, kaum aber mehr eine politische Funktion beigemessen wurde. Curzon reagierte höchst allergisch darauf, dass aber nicht nur Curzon ein feines Gespür dafür hatte, dass seine Inszenierung der Macht damit an der Sache vorbeiging, zeigt auch die Reaktion der Inder. Die Einwohner Delhis sprachen nie von Imperial Darbars oder von den Delhi Darbars. Sie sprachen immer nur von den Pachahi Mele, den kaiserlichen Jahrmärkten, den kaiserlichen Messen, was sie wohl auch waren. Die Begeisterung der zeitgenössischen britischen Beobachter für den Pomp, den Curzon dort auffahren ließ, kannte kaum Grenzen. Wegen seiner Eleganz und seiner symmetrischen Ausrichtung, jetzt können Sie bitte den, oder legt mal bitte den anderen Karte auf. Seiner Eleganz und seiner symmetrischen Ausrichtung mit der großen Zentralachse, das ist der 1911, ich brauche den von 1902, genau, die sind fast identisch. Ja. Und der großen Zentralachse wurde das Viceroy Camp mit Versailles verglichen. Und der Special Correspondent des Daily Telegraph hatte bei seiner Abreise in England noch die Erwartung an eine Neuauflage der Imperial Assemblage, sah sich aber jetzt wegen der ungeheuerlichen Prachtentfaltung veranlasst, den Vergleich mit einem kleinen einbändigen Lexikon, das Ausmaß der Encyclopaedia Britannica angenommen hätte, anzustellen. Und die Zeitgenossen wie die Presse und die Politiker waren sich in jedem Fall einig darüber, dass dieser Darbar zweifelsohne der Höhepunkt Curzons indischer Karriere, wenn ich überhaupt seiner Karriere darstelle. Hier nochmal sehen Sie Delhi, was heute als Old Delhi bezeichnet wird, hier mit dem Bahnhof nun mittlerweile durchgeschlagen. Das ist hier der heutige Stadtteil oder damals schon so Sabzi Mandi. Hier unten für viele Traveller bekannt als Paradeganj, als Dorf noch vor den Toren Delhis. Hier unten würde sich New Delhi dann anschließen. Und hier oben, wie gesagt, wieder auf dem alten Gelände, ist nun ganz deutlich jetzt hier eingezeichnet die Zeltlager. Und die große Zentralachse ist dieses, von der ich eben gesprochen habe, ist dieses hier, an der auch eine Straßenbahn, die extra angelegt wurde, hochgeführt wurde. Auch Curzon zeigte sich auch für andere moderne Errungenschaften aufgeschlossen. Neben der Straßenbahn hat man also auch Strom zum ersten Mal für den Darbar auf dieses Gelände gelegt. Hier oben das hufeisenförmige Gelände und hier außenrum sehen Sie, sind hier zum Beispiel die Central Provinces, hier ist Burma, Madras, hier sind die Bengal Chiefs, also hier sind außenrum sind die ganzen Zeltlager für die indischen Fürsten untergebracht. Ganz wichtig ist noch hier der sogenannte Review Ground oder wir würden sagen Paradefeld, denn neben dem State Entry auf der einen Seite, neben der Proklamation dann im Amphitheater hier oben, war die Review eine der zentralen Veranstaltungen im Rahmen des Darbar. In seiner Eröffnungsrede präsentierte sich Lord Curzon nicht nur als begnadeter Herrscher in Indien, sondern begründete die britische Anwesenheit auf dem Subkontinent mit einprägsamen Worten, die jene Hintergründe der Veranstaltung zu Ohren brachte, die mit Augen nicht zu sehen waren. Ich zitiere nochmal: 100 rulers of separate states, whose united population amounts to 60 millions of people, and whose territories extend over 55 degrees of longitude, have come here to testify their allegiance to their common sovereign. The officers and soldiers present are drawn from a force in India, nearly 230,000 men, whose pride is that they are in the King's army. The leaders of Indian society, official and unofficial, who are here, are the mouthpieces of a community of over 230 million souls. In spirit, there is represented in this arena nearly one-fifth of the entire human race. All are animated by a single feeling. All bow before a single throne. For the majority of these millions, the king's government has given freedom from invasion and anarchy. To others, it has guaranteed their rights and privileges. To others, it opens ever-widening avenues of honorable employment. To the masses, it disperses mercy in the hour of suffering. And to all, it endeavors to give equal justice, immunity from oppression, and the blessing of enlightenment and peace. To have won such a dominion is a great achievement. To hold it by fair and righteous dealing is greater. To weld it by prudent statesmanship into a single whole will be and is the greatest of all. Ich glaube, mehr muss man eigentlich zu Curzons Selbsteinschätzung und Selbstauffassung seiner Herrschaft und der britischen Herrschaft nicht sagen. Tatsächlich war mit dem Coronation Darbar eine gewisse Einheit Indiens zum ersten Mal zu verspüren. Vor allen Dingen auch nach dem sogenannten Boxerkrieg in China, nach dem Burenkrieg in Südafrika, wo auch britisch-indische Truppen zum Einsatz gekommen sind. Es war auch zum ersten Mal so etwas wie ein Imperial Spirit zutage getreten. Denn was noch 1876-77 in der Folge des großen Aufstands, wie ich schon sagte, als Schadensbegrenzungsmaßnahme gesehen werden kann, das war nun ein Vierteljahrhundert später im British Raj eine völlig andere Situation, denn Curzon konnte auf ein British Empire in India blicken, das nach außen wie nach innen relativ gefestigt erschien. Daher auch diese Zahlenparade, daher auch diese ungeheuren Vergleiche und daher auch dieser überbordende Stolz in seiner Rede. Die Abbildung brauche ich jetzt nicht mehr. Der Darbar mit dem Darbar von, oder dem Imperial, nein, Entschuldigung, mit dem Coronation Darbar von 1902-3 waren sozusagen die Prachtdimensionen erreicht. Eine Steigerung war kaum mehr vorstellbar. Die gab es dann allerdings nochmal, nämlich beim Imperial Darbar von 1911, als der Herrscher Georg V. höchstpersönlich mit seiner Frau in Indien anwesend war. Das erste Mal, dass ein englischer Monarch in seiner Rolle als indischer Monarch, als Emperor of India, nach Indien gekommen ist. Weniger in der Prunk- und Prachtentfaltung, das sagte ich gerade, setzte dieser Darbar neue Maßstäbe, sondern in den Dimensionen. Ich bräuchte jetzt dann auch die nächste Abbildung. Genau. Wir sehen, das ist wieder relativ die gleiche Anlage. Hier oben wird nur deutlicher, dass das Ganze sehr viel kompakter gestaltet ist, weil auch mehr Leute untergebracht werden müssen. Und was vor allen Dingen auffällt, ist, dass dieses Amphitheater nun wesentlich größer ist und der Review Ground ebenso. Sie ahnen schon, wo die Sprengung der Dimensionen dann stattfindet. Statt des Hufeisens von 1903 griffen die Organisatoren wieder auf das Angry Theater zurück. Nun aber in doppelter Ausfertigung, nämlich einmal hier und das andere in einem kleinen Teil hier unten. Der größere maß nun statt der 250 oder bis 300 Meter mehr als 700 Meter Durchmesser. Der kleinere war immer noch größer als vorher, Tribünenanlage, nämlich mit 400 Metern. Hier saßen auch wieder, wie bei dem 77er da war, die Herrscher und Regierenden. Nun war aber die Anlage mittlerweile so groß geworden, dass der Pavillon, der hier angebracht war, so weit weg von dieser großen Tribüne war, dass das Herrscherpaar nicht gesehen werden konnte und dass es auch nicht gehört werden konnte. Das imperiale Paar wurde erst nach der Proklamation den Leuten angesichtig, den Zuschauern angesichtig, als es von dem Pavillon, der erhöht war, herunterstieg und dort und dann sich dem Volk zeigte, indem es etwas näher an die Tribünenränge heranging. Kannst du mal bitte die nächste Abbildung auflegen? Jetzt sehen Sie auch, was ich mit der Erfindung des Mogul-Indien meine. Hier sehen Sie, ja, etwas schwach, aber die Kuppel. Sie sehen hier also gar nicht mehr das, was Sie vorher noch mit diesem mittelalterlichen Zelt noch haben erkennen können. Es sind keine Flaggen und keine Rosen mehr zu sehen, sondern es sind eben, wie gesagt, große Kuppeln und hier kleine Kuppeln. Hier die große, Treppenanlage des Postaments für den Pavillon. Wie gesagt, trotzdem war die Leute, die hier hinten saßen, wie Sie sehen, daran schon das riesige Ausmaß, waren das Herrscherpaar nicht zu erkennen. Es bringt jetzt auch gar nichts, nochmal im Prinzip auf den Ablauf einzugehen, das war alles völlig identisch, mehr oder weniger. Ich will Ihnen jetzt aber nur die Dimensionen tatsächlich vorführen. 1877 fangen hier an. Zu der Imperial Assemblage 1877 kamen gerade mal 63 indische Herrscher, obwohl über 500 geladen waren. Beim Coronation Darbar 1903 waren es immerhin knapp über 100 Herrscher und nun, als der König selbst anwesend war, der Kaiser, kamen fast alle der 600 geladenen. 1877 nahmen etwa 14.000 Mann an der Parade teil, 1903 waren es 40.000, 1911 über 50.000. Die Zuschauerzahlen lagen 1877 und 1903 etwa bei 70.000, 1911 waren es über 100.000. Darüber hinaus hatte man sich bemüht, in Traditionen indischer Herrschaftsauffassung, dem sogenannten Raja Dharma, zu versuchen, so viele Menschen dem Fürsten, dem Kaiser angesichtig werden zu lassen wie möglich. Das, was man als Darshan bezeichnet, also den Fürsten wirklich sehen zu lassen, dass er gesehen wird. Man sagt, man schätzt, dass etwa 250.000 bis 300.000 Menschen in Delhi oder in und um Delhi den Fürsten oder auch bei seinen anschließenden Reisen den Monarchen, den englischen König und indischen Kaiser gesehen haben sollen. Trotz aller Superlative deutete der Secretary of State for India bereits während der Planungen an, die Veranstaltung könne bei allem politischen Willen aber nicht ihrer Intention nahe kommen, weshalb something should be done in connection with the Delhi Darbar to strike the inauguration and arouse loyalty and enthusiasm. Offensichtlich hatte es bei allen Veranstaltungen eben an dieser Erzeugung von Enthusiasmus gefehlt und auch Loyalität, was eben ja ganz wichtig oder was eben die Absicht ja war, um sozusagen die eigene Herrschaft nicht nur zu stabilisieren, sondern auch über diese Art auch zu legitimieren. Und Georg V. hat nun mehr oder weniger im Alleingang und auch zum Teil gegen die Anweisungen der englischen Regierung gehandelt und quasi ein kaiserliches Geschenk mit nach Indien gebracht. Sie haben die Swadeshi-Bewegung schon besprochen, so wissen Sie also auch, dass Curzon derjenige war, der Bengalen geteilt hat. Und Georg der Fünfte nahm nun diese Teilung wieder zurück. Es wurde wieder eine Bengal-Provinz eingerichtet und er kündigte an, dass die Hauptstadt Indiens, Britisch-Indiens, Kalkuttas, in Kalkutta oder von Kalkutta nach Delhi verlegt wird, dass dort eine neue Stadt entstehen soll, New Delhi. Das wurde von vielen tatsächlich auch als, oder von manchen tatsächlich auch als ein würdiges Geschenk empfunden, dass man also hier quasi an die Mogul-Tradition unmittelbar anknüpft und dass man auf diesen historisch sehr bedeutsamen Ort zurückgreift. Auch die Rücknahme der Teilung hat zumindest die nationalistischen Gemüter vorübergehend besänftigen können. Lassen Sie mich jetzt nun zur Kritik an diesen Darbars kommen, an diesen Prunkveranstaltungen. Kritik, der zeitgenössische Kritik, da lassen sich vier Punkte ausmachen. Zum einen ist bereits die Erweiterung des monarchischen Titels in der englischen wie auch in der britischen Presse und vor allen Dingen bei den britischen Parlamentariern auf heftige Kritik gestoßen. Die indische Presse reagierte vor allen Dingen heftig darauf, weil sie fürchtete, dass damit die indischen Fürsten und die indischen Monarchen zu sogenannten Zamindars oder Taluktars reduziert würden, das heißt also einfachen Großgrundbesitzern, die ihre Steuern zu entrichten hätten. Die Befürchtung war für die kleineren Fürstentümer nicht ganz unberechtigt, aber inwiefern die Gefahr für die größeren Fürsten da war, das steht auf einem anderen Blatt. Zweitens hat man die Kosten aller Darbars angemahnt. Selbst Curzon, der sich nun verpflichtet sah, vor dem Hintergrund einer gerade überstandenen Hungerkatastrophe nun immens zu sparen, gab aber trotzdem noch meines Wissens fast 800.000 Pfund für diese Veranstaltung aus, was also schon die Zeitgenossen als völlig überzogen empfunden haben. Und Kritik kam auch wegen der Kosten nicht nur von den Indern sowohl also aus den großen politischen Kreisen, sondern das ging hinunter bis zu Dorfvorstehern, die sich an die Regierung mit Petitionen oder mit Schriften wandten oder auch in Zeitungen geschrieben haben, dass eigentlich dieser Finanzaufwand nicht zu rechtfertigen ist. Die Gouverneure von Madras und Bombay reagierten 1877 schon zögerlich, und der Gouverneur von Bombay gab auch zu verstehen, dass er eventuell nicht nach Delhi reisen wollte, denn er hätte angesichts der gerade in seiner Presidency wütenden Hungersnot andere Dinge zu tun, als sich also auf einer Prunkveranstaltung zu zeigen. Als drittes, das war wiederum mit den Kosten verbunden, hatte man angemahnt, und das war vor allen Dingen seitens der Inder, doch stärker eigentlich die Proklamation von Queen Victoria vom 1. November 1858 dem Wort und vor allem dem Geist nach umzusetzen. Das heißt, es wurde im Prinzip nichts anderes angemahnt als das, was viele Inder auch als die Magna Carta ihrer, also der Verfassung des British Raj anbetrachtet haben, dass das umgesetzt wird, anstatt in einer solch pompösen Veranstaltung zu kaschieren, was eben in der tatsächlichen Politik nicht eingelöst worden ist. Und als letztes wurde noch Kritik geübt an der leerempfundenen Zeremonie, die trotz aller Pomp oder trotz allem Pomp, trotz aller Circumstance vermissen ließ die sogenannte Largesse like that of the great moguls. Das ist das, was die Inder selber in der Presse nun haben verlauten lassen. Was ebenfalls in diese Largesse noch mit hineingehört, das ist eine kleine Anekdote aus dem Jahr 1875, die aber nicht umsonst 1911 in der Presse wieder aufgelegt wurde. Damals, 1875, beim Besuch der Prince und Princess of Wales, kam es zu einem kleinen Vorfall, nämlich dass bei einer Veranstaltung eine Frau auf die Princess of Wales zuging und um Gnade für ihren zur Transportation auf die Andamanen verbannten oder verurteilten Sohn bat. Und die Fürstin, sprich die Princess of Wales, versprach der Frau, sich bei Queen Victoria für diese Sache einzusetzen, was bei den umstehenden Indern auf völliges Unverständnis gestoßen ist. Und man fragte sich eigentlich, welche Macht die Frau des Thronfolgers hat, welche Macht überhaupt in der englischen Krone liegt, wenn schon nicht mal eine so hochrangige Fürstin Gnade gewähren kann. Und diese Geschichte wurde 1911 nochmal in der Presse neu aufgelegt, auch nochmal ein Indikator dafür, dass man der britischen Krone, der britisch-indischen Krone im Prinzip nicht viel Glauben schenkte oder es sie eben als hohle Krone auch empfand. Protest kam aber auch noch von einer anderen Seite und das aber auf der Veranstaltung selber. Ein Beispiel mag da genügen, aber ein sehr signifikantes Beispiel. Der Gaikwad von Baroda ist einer der höchsten in der Rangfolge der britisch-indischen Fürstenhierarchie und er war nicht nur als zeitgenössischer, moderner, indischer Herrscher bekannt, sondern auch für seine sozialkritischen Kommentare. Und im Vorfeld des Darbar von 1911 hatte er darauf hingewiesen, die ersten Reformen waren ja schon im Gange. That if government did not win the sincere sympathy of the people and did not associate the princes with the task of administration, it could never successfully discharge its duties. Also die indischen Fürsten waren, und das zeigt auch schon dieser Satz, beileibe keine bloßen Statisten in einem indischen Marionettentheater, sondern im Gegenteil, sie konnten präzise ihre Forderungen formulieren und legten auch mit dieser Formulierung des Gaikwad den Finger in die offene Wunde der britischen Verfassungsverhandlungen oder Reformverhandlungen. Das, was er schriftlich bzw. mündlich geäußert hatte, das konnte der Gaikwad auch symbolisch in Szene setzen. Das ist zum einen Teil in der Forschung beziehungsweise behandelt worden, aber meines Erachtens nicht richtig zu Ende interpretiert worden. Lassen Sie mich das ganz kurz schildern. Es mag sich wie eine Anekdote anhören, das bei genauerem Hinsehen aber kann man genau daran erkennen, woran eigentlich die Schwächen der ganzen britisch-indisch-monarchischen Verfassung gelegen haben. Auf dem Imperial Darbar erschien er der Gaikwad zum Humarium nicht wie zeremoniell vorgegeben in seiner traditionellen Kleidung, sondern trug eine knielange weiße Jacke und gewohnheitsmäßig seinen roten Turban und dazu trug er einen Spazierstock. So trat er vor den King Emperor auf diese Tribüne, verbeugte sich dezent, drehte sich um und verließ dann leichten Schritts den Pavillon. Von offizieller Seite gab es überhaupt keine Reaktion auf dieses Verhalten. Weder auf die Tatsache, dass sich der Gaikwad im Angesicht des britischen Monarchenpaares umgedreht hatte, noch auf den Umstand, dass er einen Spazierstock bei sich getragen hatte. Wir mögen das heute alles nicht mehr so als relevant betrachten, aber in einer Frage staatlichen Rituals oder staatlicher Zeremonien spielen solche Dinge eine Rolle. Vom Monarchen dreht man sich nicht, man geht rückwärts ab. Und die Episode mit dem Spazierstock erläutere ich jetzt. Allerdings griff die englische Presse die Episode auf und bauschte sie zu einem konstitutionellen Eklat auf. Der Gaikwad hätte es wegen Missachtung der Kleiderordnung und seinem ungebührlichen Verhalten an Respekt fehlen lassen, was noch mit den schlechten Manieren der Inder abgetan wurde. Zumal der Gaikwad nicht der einzige indische Monarch war, der sich beim Abgang umgedreht hatte, das zeigen Filmdokumente vom Darbar von 1911. Schwerer wog jedoch das Tragen des Spazierstocks. Dies wurde als offene Insubordination empfunden, gehörte doch ein solcher Stock zu den Insignien des europäischen Bürgertums des 19. und auch noch natürlich des 20. Jahrhunderts. Und allein aus diesem Grund konnte der Gaikwad den Stock bei offiziellen Anlässen nicht mitführen. Mehr noch, das kommt im kolonialen Kontext hinzu, es war nämlich genau dieser Stock, kolonialen Züchtigungsrecht, der Ausdruck kolonialen Züchtigungsrecht war, mit dem man den indischen Untertanen nicht selten auch Beine machte. Als moderner Mensch zeigte sich der Gaikwad auch der neuesten Mode aufgeschlossen. Sicherlich ist ihm dabei die Bedeutung des europäischen Spazierstocks nicht entgangen. Auch als Zeichen des Selbstverständnisses und der Macht. Doch als indischer Herrscher musste er sich berechtigt sehen, sich des Stocks zu bedienen. Denn ihm, wie auch dem Volk, war der Stock als Dandar neben dem Schirm, Chatra, als Symbole herrschaftlicher Straf- und Schutzgewalt bekannt. Im indischen Kontext verhielt sich der Gargwara demnach völlig konform mit dem Umgang von Machtinsignien, nämlich als Ausdruck der geteilten Souveränität, weshalb er mit Stock vor dem Herrscherpaar erscheinen konnte. Genau daran mussten sich die Briten und stellvertretend dann eben die Journal aufgrund ihres Anspruchs auf ungeteilte Souveränität reiben. Und vielleicht, das könnte man aus dieser Episode auch schließen, tat die politische Klasse Indiens gut daran, eben nicht auf diesen Auftritt zu reagieren, denn vielleicht war auch ihnen klar, dass sie zwar den Anspruch auf ungeteilte Souveränität erhoben, sich aber mit der Tatsache abfinden mussten, dass vielleicht sie nicht so ungeteilt war, auch im British Raj nicht. Das war nun die letzte Veranstaltung 1911. Es wurde nochmal 1936/37 zur Krönung ein Darbar in Erwägung gezogen, aber aufgrund der politischen Entwicklung, der verfassungspolitischen Entwicklung in Indien hat man davon Abstand genommen, so dass es bei diesen drei Veranstaltungen geblieben ist. Wollte man jetzt nun resümieren, so könnte man das folgenderweise tun. Schenkt man den indischen Presseberichten Glaube, war die Wirkung der Darbars auf die indische Öffentlichkeit, auf die breite indische Öffentlichkeit, auf das, was man vielleicht als Massen bezeichnen würde, höchst begrenzt. Die Darbars waren, wie gesagt, eher eine Jahrmarktsveranstaltung, denn ein Darbar eines Herrschers. Für die meisten indischen Herrscher blieben die Darbars eine sinnentleerte Zeremonie. Und wen wundert es, dass das dann auch für die breiten Bevölkerungsschichten zutraf und die breiten Bevölkerungsschichten eh nicht erreicht worden sind. Über den Umkreis von Delhi hat der Darbar überhaupt gar keine Wirkung gehabt. Andererseits muss zugestanden werden, dass eine gewisse Form der Integration der Fürsten in das British Raj stattgefunden hat. Zum Teil auch über die Darbars, zum Teil auch vielleicht über das, was mit der Proklamation 1858 zum Ausdruck gebracht worden ist, nämlich diese Schutz- und Bestandsgarantie für die Fürsten. Das zeigte sich dann in der Notlage des britischen Empires während des Ersten und Zweiten Weltkrieges, als die Fürsten zum Teil hohe Geldspenden machten an die Briten oder auch materielle Spenden oder eben auch Truppenteile zur Verfügung stellten. Dazu aber waren die Darbars auch nicht notwendig. Das taten die Fürsten, wie gesagt, eher aus der Proklamation heraus als über diese großen pompartigen Veranstaltungen. So lässt sich denn in der Tat resümieren, dass als zur Erzeugung von Enthusiasmus, zur Erzeugung als Grundlage für Legitimität in ihrem Staat, im British Raj, diese Veranstaltung eine völlig verfehlte Veranstaltung gewesen ist, mit keinerlei Konsequenzen, sondern dass sie aber eher dazu geeignet sind, bei genauerem Betrachten über die britische Herrschaft in Indien, über das Selbstverständnis ihrer Herrschaft, dass diese Veranstaltungen darüber wesentlich mehr Aussagen möglich machen, als über das, was sie eigentlich, zu dem sie eigentlich gedacht gewesen sind. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Herrmann, herzlichen Dank für diesen tollen Vortrag. Sehr reich gestaltet und mit vielen Aspekten, die auch man auf theoretische Weise noch ausweiten könnte. Ich wollte jetzt nur zwei Fragen stellen und Sie da die Wirkung dieser Darbars im politischen Bereich nicht so groß war. Ich denke, man sollte vielleicht die Funktion der Darbars auch für unser Verständnis der Interpretation der Geschichte verstehen oder so auffassen, wie indem diese Darbars gestaltet wurden, wie ob das auch ein Einblick auf das Verständnis der kolonialen Herrschaft für die Geschichte, für die vergangene Geschichte der Mogens da etwas Licht darauf wirft und nicht nur auf die Mogelherrschaft, sondern auch, wie Sie in Ihrem Vortrag angedeutet haben, dass das auch eine Interpretation der mittelalterlichen europäischen Geschichte und vielleicht auch der römischen Geschichte. So diese, die, was Sie gesagt haben, so in dem Amphitheater, das ist von einem römischen Modell genommen worden. Wenn Sie darauf eingehen können, so die, das Verständnis und Interpretation der Geschichte zur indischen, von der indischen Vergangenheit sowie von der europäischen klassischen und wie inwieweit es dann eine Erfindung der Tradition bedeutet oder vielleicht eine Erfindung der Innovation, wie neulich in einer Tagung in Dresden davon die Rede war. Invention, also Invention of Tradition oder Invention of Innovation, inwieweit das dann eine Innovation ist. Und dann hätte ich auch noch eine Frage wegen, und das hatten Sie auch angedeutet, vielleicht können Sie das ein bisschen weiter ausmalen, die politische, die unterschiedliche politische Vorstellungen, die von der kolonialen Herrschaft geteilt wurden, und aber die im Gegensatz zu einer einheimischen politischen Vorstellung. So, das Stichwort wäre ungeteilte Souveränität. Wenn Sie darüber noch etwas ausführlicher berichten könnten für die Studenten, das wäre sehr, sehr wertvoll.
Ja, lassen Sie mich gleich auf Ihre erste Frage eingehen. Also die Anlehnung an römische Vergangenheiten, das wird in der britischen Literatur, der zeitgenössischen Literatur zu Indien spätestens ab dem beginnenden 19., wenn nicht schon zum Ausgang des 18. Jahrhunderts klar. Man sah das, was man in Indien schuf, als man sah sich als quasi als ein Erbe, als ein überseeischer Erbe des römischen Imperiums. Man hat immer wieder, oder nicht unbedingt als Erbe, aber man hat immer wieder Parallelen gezogen, man hat Analogien hergestellt. Man sah sich im Prinzip eben wie die Römer Europa beherrschten und Afrika, so sahen die Briten sich selber in Indien, beziehungsweise ihr British Empire war durchaus etwas, was sie auch als in Vergleich setzten mit dem römischen Imperium. Das kommt unter anderem auch durch ihren Herrschaftsaufbau zum Ausdruck, denn das, was ich vorher als die Paramountcy beschrieben habe, also dieses Vertragssystem mit indischen Fürsten, das Subsidiärvertragssystem, wie es in der Literatur auch genannt wird, das ist natürlich etwas, was auch schon die Römer beherrscht haben. Auch das ist ein Herrschaftsinstrumentarium, was die Briten in Indien nicht erfunden haben, was es übrigens auch in Indien schon vor den Briten gegeben hat. Zwischen indischen Fürsten, auch diese Form von, was man in der, dann ab dem Opiumkrieg 1802 und dem Frieden von Nanking 1842 als ungleiche Verträge bezeichnet hat. Auch das gab es, wie gesagt, schon auf dem indischen Subkontinent, bevor die Briten aufgetaucht sind. Sie haben es nur ganz konkret und ganz gezielt als Herrschaftsinstrument, als politisches Instrument eingesetzt und haben das über ihre verschiedenen Stützpunkte aus, Kalkutta, Madras und Bombay, von eben drei Seiten in Indien angesetzt und konnten damit nicht unbedingt die Inder gegeneinander ausspielen, sondern sie sind in ein politisches Mächtegeflecht von indischen Fürstenstaaten gekommen im 18. und 19. Jahrhundert, wobei die indischen Fürstenstaaten eben dachten, sie hätten mit den Briten gute Alliierte auf ihrer Seite und es sich erst im 19. Jahrhundert dann herausstellte, dass eben die Briten übermächtig geworden sind und die Fürsten zurückdrängen konnten. Das Zweite, was ist weiter, ist der zweite Teil Ihrer Frage. Ich würde sagen, dass an mehreren Stellen eigentlich diese Traditionserfindung und der Bruch aber auch mit der Mogul-Geschichte deutlich wird. Und zwar in dem sogenannten Homagium ist das wohl das sinnfälligste Beispiel überhaupt. Wir haben eigentlich auf den Darbars der indischen Fürsten, das hat man auch besonders bei den Mogulen, ist das noch zu erkennen, dass man es bis dahin oder bei den Mogulen immer den Austausch zu Fürsten, zu, auch als Austausch, auch als Symbol der geteilten Souveränität, zu Austausch von Geschenken gekommen ist. Wobei die Briten dann anfingen, eben diesen Geschenken einen materiellen Wert beizumessen, während es im indischen Kontext ein symbolischer Wert gewesen ist. Diese Geschenke, das ist sogenannte Nazar, das ist Peshkash und das sind das ist Kilat. Und an Kilat glaube ich, wird das besonders deutlich. Das sind Kleidungsstücke, die übergeben werden. Es gibt dann eine Anzahl von Kleidungsstücken, die einem Fürsten übergeben werden können. Und allein an der Anzahl der Kleidungsstücke, an der Pracht der Kleidungsstücke, zeigt sich die Nähe, die zwischen Fürst und dem Oberherrscher, dem Mogul in dem Fall, besteht. Es zum Beispiel auch, wenn die Kleidungsstücke getragen worden sind, wie viele dieser Kleidungsstücke getragen worden sind, zeigt die Nähe, die unmittelbare Nähe zum Herrscher. Das heißt, darüber erfolgt auch eine Inkorporation quasi, eine Teilhaftigkeit der Macht in das Mogulreich. Es ist also, das, glaube ich, bringt nicht so, oder das bringt sehr deutlich zum Ausdruck, wie stark diese Herrschaft auf eben einer geteilten Souveränität beruhte. Das hat nichts damit zu tun, dass als einzige Quelle für Ehren und Würden natürlich immer nur der Mogul in Frage kam. Ja, aber das, die Frage der Souveränität ist eben auf einem anderen Blatt geschrieben und sie ist in jedem Fall geteilt. Das, was die Briten aus dieser Veranstaltung machten, war, dass sie diese Formen von Austausch, die quasi die gegenseitige Respektbezeugung auch beinhaltet, dass sie die in eine einseitige Veranstaltung umwandelten, nämlich das quasi zum Humagium, und ich habe das eben ja beim Geigwaden geschildert, zum Humagium umwandelten, wobei es gar nicht mehr dann zu dieser mittelalterlichen Form des Humagiums kommt, nämlich dass die gefalteten Hände zum Oberherrscher hingehalten werden und der sie umschließt, sozusagen als Symbol für die Schutzgewährung, sondern es ist einfach in eine bürgerliche Form des 19. Jahrhunderts umgewandelt worden, man betritt das Podest, verbeugt sich und geht wieder. Das war das Einzige, was an dieser Mittelaltererfindung noch übrig geblieben ist. Also man hat weder diese Mogulformen aufgegriffen, noch hat man das aufgegriffen, was eigentlich im europäischen Mittelalter üblich gewesen wäre, sondern man hat es in eine bürgerliche Form gekleidet, allerdings vor einer mittelalterlichen Kulisse. Dass die mittelalterliche europäische Kulisse nicht adäquat war, das hat man 1877 festgestellt, beziehungsweise hat es Curzon 1901 festgestellt. Und er meinte, dass das eben nicht der entsprechende Rahmen ist. Deswegen seine Erfindung der Mogul-Traditionen. Und an einem Beispiel kann ich Ihnen auch zeigen, dass es tatsächlich nicht, dass es um Invention of Tradition geht, und nicht um Invention of Innovation. Denn ich würde sagen, das klafft gerade bei Curzon auseinander. Denn Curzon hat ja auf der einen Seite eben diesen indosarazenischen Stil propagiert als indischen Nationalstil. Und ich habe Ihnen hier nochmal eine Abbildung mitgebracht. So, eines von vielen Beispielen. Das ist das, also ein indo-sarazenischer Stil, das ist arabisch-islamische Kunstrichtungen zusammengewürfelt in einen Eklektizismus ohnegleichen, besteht aus dem, was die Briten eben für islamische Architektur hielten und was sie so zusammengesammelt haben. Solche Dinge kommen dabei raus, das können Sie in Indien zuhauf finden, ob das nun in Nordindien ist oder in Südindien. Und das Peinliche ist, dass auch viele Maharajas sich dieses Stils dann bedient haben und geglaubt haben, dass das originär indischer Stil ist. Das ist, wie gesagt, das, was Curzon für Indien als Nationalstil dachte. Dann aber Britisch-Indien zeigt sich aber ganz anders. Und ich habe, Moment mal. Indien wird auch, oder die Fürstenstaaten wurden zum einen als das wahre Indien konstruiert. Die Fürstenstaaten waren, das waren die konservativen Kräfte, das waren die bodenständigen Kräfte, das waren eben auch die Maharajas, die das gute Indien, das alte Indien repräsentierten. Zugleich aber hat man, und das zeigt auch, wie widersprüchlich die Kolonialherrschaft war, nicht nur in den Fürstenstaaten das wahre Indien, sondern auch das andere Indien gesehen. Und das andere Indien, in einem orientalistischen Diskurs würde man sagen, wer ist nun das Rückständige? Das andere Indien ist das Statische, das undemokratische bzw. despotische oder eben auch unzivilisierte. Wir hatten den Kontext ja schon eben der Zivilisationsmission. Im Gegensatz dazu stellte sich Britisch-Indien als das moderne Indien dar. Das moderne Indien, das eben zum Teil demokratische Strukturen hatte, das in jedem Fall dynamisch war und vor allen Dingen eben zivilisiert. Zivilisiert das britische Indien und vor allen Dingen eben die Briten in diesem Indien sind zivilisiert, weil sie sowas zum Beispiel mit einer ordentlichen Administration, mit einer Bürokratie aufbauen konnten, was im Gegensatz zu vielen indischen Staaten eben nicht der Fall war. Dort monierte man gerade immer Missmanagement wegen fehlender Bürokratie. Und das lässt sich an der Architektur ebenfalls sehr schön demonstrieren. Das ist Architektur, für die für Indien, für Inder gedacht ist und die eben auch die Maharajas für sich genommen haben. Und Curzon hat niemals daran gedacht, das als repräsentativen Baustil für Britisch-Indien oder für die Briten in Indien zu benutzen, sondern dort ist immer das, was man als sogenannten palladianischen Stil versteht. Und Curzon selber hat das Gebäude schlechthin in Indien bauen lassen, nämlich das Victoria Memorial, in diesem Stil. Und das ist der Stil, in dem die Briten sich repräsentiert haben. Und das ist das moderne Indien. Das ist das, was sie als modern gesehen haben. Und ich glaube, an der Stelle wird deutlich, wie sehr die beiden Dinge auseinanderklaffen.
Erinnert ein bisschen an St. Paul's.
Ja, natürlich. Und das ist natürlich ebenfalls dieser palladianische Stil. Ja? Das, als palladianischer Stil wird das bezeichnet, was sie generell als Kolonialarchitektur finden. Das ist der Säulenportikus, der vorgezogene Säulenportikus mit dem stark klassizistischen dreieckigen Giebel vorne dran. Und im Prinzip ist das, was Sie an Architektur in Neu-Delhi sehen, sofern Sie da gewesen sind, nichts anderes als die neoklassizistische Form des palladianischen Stils. Gucken Sie sich Bildbände an, dann können Sie es nachvollziehen.
Herr Kommissar, Sie könnten vielleicht noch ein paar Worte zur der Hierarchisierung der Prinzen sagen.
Ja.
Denn dazu dienten diese Dabas auch.
Ja.
Und Sie ein paar Worte über diese wunderbare Anordnung nach den Kanonenschüssen.
Das kann ich gerne sagen. Das kann ich gerne sagen.
Der Ausbau des Ordens gewesen. Sie haben diesen ersten Orden gegeben. Dann kam ja der kaiserliche Innenorden,
ja.
Was dann erst besonders deutlich wurde, als er dann zeremoniell zurückgegeben hat. Das war also ein Orden, der doch in offensichtlich großer Zahl ausgegeben wurde. Also Böllerschüsse und Ordenswesen vielleicht als Fußnote
dazu. Ja, also zu den Böllerschüssen, das hat man in der Tat, war man sich bei dem 1877er da war, schon einig über die Anzahl der Böllerschüsse, die abgegeben wurden. Das hat sich aber erst im Laufe der davorliegenden Jahrzehnte quasi herausgebildet. Und dass auch eine Rangordnung über die Böllerschüsse stattgefunden hat. Ich habe Ihnen ja gesagt, also 1877 konnte man zumindest noch, oder 76, 77 konnte man zumindest noch nicht eine eindeutige Hierarchisierung im Sinne einer, direkten Zuordnung, also nach Wichtigkeiten vornehmen. Das konnte man zwar grob tun, aber man hat sich offensichtlich eher auf eine geografische und damit unverfängliche Sitzordnung geeinigt. Nichtsdestotrotz gab es allerdings auch schon eine Rangordnung nach Böllerschüssen, und zwar für die Königin oder den Monarchen 101, gefolgt von den Maharajas von Mysore und Hyderabad mit 37, also ein deutlicher Abstand. Und die geringste Anzahl war 9 Böllerschüsse. Also man hat über diese Art und zum Beispiel die Residents und die Lieutenant Governors haben aber immer mehr Böllerschüsse bekommen als der höchste indische Fürst. Sodass also hier auch eindeutig eine Hierarchisierung nochmal innerhalb des Kolonialgeflechtes zum Ausdruck kommt, dass die Briten natürlich in jedem Fall höher postiert waren als die indischen Fürsten. Das Gleiche, was sie ja übrigens auch in der indischen Armee haben. Indische Offiziere konnten selbst bei gleichem Rang während britische Offiziere in der königlichen Armee hatten einen höheren Rang als die in der britisch-indischen Armee. So, das wäre das eine zu den Orden. Kann ich nur so viel sagen, da habe ich mich jetzt nicht reingekniet. Ich weiß nur, dass also diese Orden natürlich systematisch dazu eingesetzt worden sind, tatsächlich das Band zwischen sowohl indischen Monarchen und Fürsten als auch den indischen Politikern oder verdienstvollen Indern zur Krone, zur britischen indischen Regierung auch herzustellen. Eine Episode noch zeigt, wie schwer sich die Inder zunächst einmal taten, die mit den Orden umzugehen. Den Star of India hat auch der Nizam von Hyderabad bekommen. Er weigerte sich aber zuerst, diesen Orden zu tragen, weil er eben auch ein menschliches Antlitz auf diesem Orden zu sehen war, was er grundsätzlich als muslimischer Herrscher ablehnte, einen solchen Gegenstand zu tragen. Zum anderen hat er auch diese Kostümierung, ein hellblauer Umhang war nämlich damit verbunden, abgelehnt und erschien zum Darbar oder wollte zum Darbar ohne den Orden und ohne Umhang erscheinen. Daraufhin, das hat er auch so kundgetan, daraufhin ließ man ihn nur kurzerhand wissen, dass das nicht akzeptiert werde. Woraufhin der Nizam so schlau war, zwar den Orden zu tragen, aber den Mantel über dem Arm gefaltet zu halten. Und die Briten waren wiederum schlau genug, darum kein Aufhebens zu machen. 1903 gab es überhaupt keine Schwierigkeiten mehr. Also diese erste Form von Abweisung und Zurückhaltung gegenüber dieser neuartigen Ehrbezeugung, die ist ziemlich schnell zusammengebrochen und man hat sie dann doch auch akzeptiert.
Die Kanonenschüsse hat man dann nach dem ersten Unfall.
Ja, das ist eine schöne Anekdote. Beim ersten Darbar hat man tatsächlich auch diese 101 Böllerschüsse abgefeuert. Auch Gewehrsalven sind dann noch abgefeuert worden nach der Ausrufung oder nach der Proklamation. Was dazu einerseits dazu geführt hat, dass die Pferde und Elefanten scheu wurden und dass einige Umstehende niedergetrampelt und getötet wurden. Das war natürlich ein tragischer Moment und eine gewisse Komik trat zur gleichen Zeit auf, denn durch die Gewehrsalven und die Kanonenschüsse war das Amphitheater derart eingenebelt, dass niemand mehr etwas sehen konnte. Künftig hat man bei den Darbars auf solche Ehrbezeugungen dann verzichtet. Es sind keine Kanonenschüsse und Gewehrsalven mehr abgefeuert worden. Trotzdem war 1911 auch niemand zu sehen.
Sollten wir einige Kanonenschüsse loserleben für diesen tollen Vortrag? Es war wirklich ein sehr guter Anfang für das Jahr 2005 und ich hoffe, dass Sie wiederkommen werden. Wir bedanken uns alle sehr herzlich.
Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.